Da habe ich mich dann bei Matthias Buchholz im First Floor. Das war
Gar nicht
damals
schlecht.
eine ganz große Nummer.
Okay. Auch in Berlin?
Der war der einzige 18-Punkte-Koch. Da habe ich mich dann beworben und der war ziemlich G.I. Joe. Und da ging das
G.I.
los und dann war ich drin.
Geil.
Drin in der Mafia. Die Karotte, wenn ich fünfmal drüber rede, was die für eine Wertigkeit hat, 90% der Gäste interessiert diesen Quark-Quark nicht. Und der Gast ist nicht dumm. Sie sind schon bereit, Geld für einen schönen Abend zu bezahlen, aber für einen Gast bleibt eine Karotte, weil er die selbst täglich im Supermarkt kaufen kann. Dann war die Kompromisse, dass ich halt selbst mit Hand anlege und das spart natürlich irrsinnig viel Geld und deswegen versuche ich auch mal kostendeckend zu arbeiten und habe meinen Kredit in einem Drittel der Zeit abgestottert, in den ich abstottern wollte und
Ja.
bin jetzt mit nicht mal 40 schuldenfrei. Je einfacher du kochst, desto klarer ist es verständlich für den Gast, wie du
Ja.
vielleicht auch beurteilen kannst. Aber dementsprechend ist die Fallhöhe natürlich auch größer, wenn ich nur ein Stück Fisch, Beilage und Soße habe. Sehr, sehr schwierig ist das. Das
Da
Weglassen
müssen
ist
die
sehr
drei
schwierig.
Komponenten müssen dann halt pfeifen.
Und wenn ein Mitarbeiter mal eine schlechte Phase hat, weil gerade irgendwas zu Hause ist und er gerade die anderen Leute tierisch abfuckt, früher hättest du halt gesagt, danke, next. Jetzt versuche ich schon mit den Leuten zu arbeiten. Die sagen, das ist gerade passiert, bitte arbeite dann, musst du.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, der ganz normale Wahnsinn. Ich darf heute im wunderschönen So Vienna den Fabi Günzel begrüßen. Schön, dass wir wieder hier sind im Hotel und toll verpflegt werden, unser wunderbares Zimmer beziehen dürfen. Fabi, auch dein Restaurant ist fast wie ein Zimmer, finde ich. Ein wunderschönes Zimmer, ein Wohnzimmer, wo man sich wohlfühlt. Ich lasse dich mal selber vorstellen. Fabi, bitte.
Guten Morgen, Maxi. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein. War, glaube ich, ein nettes Gespräch. Ja, was soll ich dir sagen? Hab ein kleines Beisel im Sechsten, ein Restaurant und bin hier in der wunderschönen Welthauptstadt Wien zu Hause inzwischen.
Auf das kommen wir noch zurück. Wien,
ja.
Woher ursprünglich oder wie weit die Reise ging oder über welche Stationen die Reise ging, damit wir nicht verdursten. Champagner zum Aufstehen.
Jawohl.
Perfekt.
Wir Frühstück haben hier der Champions, oder?
Ja, absolut. Andere trinken Prosecco, wir trinken Champagner. Danke an unseren Schaumweinpartner Schaumweinkontor für den Champagner Drémont Marois. Ist im Mahnetal. Ist ein reinsortiger Pinot Meunier. Sie waren eigentlich immer Traubenlieferant. Klassisch. Und haben 2018 dann angefangen, selbst Champagner zu vinifizieren in der vierten Generation. 7,5 Hektar, seit 2019 Bio. Man merkt schon ein bisschen, dass sie da einiges getan hat in der Champagne. Also so in 17, 18, 19, da haben schon recht viel angefangen, also einfach selbst Champagner zu vinifizieren. Ich finde die Entwicklung ganz cool. Wie stehst du dazu? Trinkst du nur die großen Häuser oder hast du ab und zu gerne auch mal einen Winzer Champagner?
Na, erstmal finde ich, muss es schmecken. Das ist mal das aller,
das ist das der Grund.
Grundlegende. Weil wenn die Story drumherum immer nett ist, aber unterm Strich entscheidet der Geschmack. Ne?
Absolut.
Und natürlich kleine Champagnerhäuser immer schön, aber es muss halt, wie gesagt, schmecken.
Storytelling ist über die Produkte wahrscheinlich im Kochen, oder?
Ja, wenn die Produkte schlecht sind, kannst du
teilen. Na, wenn die Produkte gut sind, aber du kannst ein bisschen kitschig erzählen, ja, das ist vom Nachbarn da draußen aus Wien, dann ist es auch eine schöne Story, aber es muss halt passen am Ende des Tages. Prost zum Wohle. Durch das ganze Pinot Meunier ist es natürlich dunkelwürziger, merkt man schon ein bisschen.
Schön nussiger.
Keine Dosage.
Sehr gut.
Stimmt, sehr gut. So können wir starten. Fabi,
toll.
Du hast das Restaurant End im 6. Gemeindebezirk. Wie lange gibt es das Restaurant schon?
Bisschen über 6 Jahre. Alles überlebt. Corona überlebt. Jetzt Finanz-, Energiekrise. Spannende Zeit. Hat sich viel verändert in den 6 Jahren. Noch so zwischenmenschlich, wie es den Leuten geht.
Ja.
Aber geiler Schritt, selbstständig sein ist cool. Auch wenn du heute andere Aufgaben hast und forderndere Aufgaben. Aber ich würde es jederzeit wieder so machen.
Ja, ich glaube, wenn du diese anderen Aufgaben nicht möchtest, dann darfst du auch nicht selbstständig werden.
Ja, aber es hat sich eher verlagert. Mitarbeiter nehmen heute sehr, sehr viel Raum ein, also sicher 20-30% mehr als früher. Aber so grundlegend ist selbstständig sein schon cool, weil du deine eigene Entscheidung treffen darfst. Ne? Hier in dem Haus, wo man sitzt, musste ich auch vorher immer viel fragen und jetzt mache ich es halt einfach.
Ja.
Schon schön.
Weil das Risiko trägst ja auch du.
Genau.
Es ist nicht mehr das Fremdkapital, sondern es ist komplett das Eigenkapital und die Verantwortung liegt bei dir. Du bist ja ursprünglich kein Wiener, wie man auch ein bisschen hört oder wie du auch immer stolz gerne sagst. Und das ist auch, das kann man auch, muss man auch stolz sagen, so wie die Österreicher in Berlin immer stolz verkünden, dass sie Österreicher sind. Darf man das als Deutscher in Wien sicher auch, unbedingt sogar. Du kommst aus Thüringen, bist aber dann nicht lang gewesen, gell? Also du bist dann relativ schnell nach Berlin. Mhm. Das war 2006, was bist du für Baujahr?
85.
85? Mhm. Also cool, eigentlich kenne ich viele gute Leute in der Branche, die 85er sind. Und bis 2006 nach Berlin, also du warst dann schon 21, wenn ich es richtig gerechnet habe.
Na, nicht ganz. Na, wann bin ich nach Berlin? 2006? Oder 2005? Naja, auf jeden Fall aus Thüringen.
Du hast
die
Lehre gemacht wahrscheinlich?
Genau, ich habe die Lehre bei mir zu Hause gemacht, in einem Ort, der heißt Weißensee. Da kommt das älteste Bierbrauereigesetz her, haben sie immer gestritten mit den Bayern. Da habe ich in einem klassischen Wirtshaus meine Lehre gemacht, habe die Grundordnung und Fummeleien in der Küche gelernt, aber hat vom Kochen eigentlich nicht viel Ahnung, muss ich ehrlich gestehen. Und dann war ein Freund von mir Techno-DJ in Berlin, da wollte ich was anderes machen als Kochen. Also Kochen war jetzt nicht mein Main-Fokus in Berlin, sondern Party machen.
Ah, cool.
Und da fand ich Berlin auch eine sehr geile Zeit. Viele befremdet es jetzt ein wenig, ne, manchmal, dass es zu abgespaced, zu hippelig, zu nervös ist. Und ich war zu einer guten Zeit dort und hatte auch eine gute Zeit. Und dann bin ich halt ins Kochen reingerutscht, ne, habe mich im Adlon beworben. Der hat mich dann genommen als Frühstückskoch. Und dann bin ich meinen Weg nach oben gegangen, habe von Punkten und Sternen gehört.
Aber du bist dann, hast du im Adlon nur den Frühstückskoch gemacht oder hast du dich im Adlon hochgearbeitet quasi?
Dann bin ich ins à la carte Restaurant.
Ah, cool.
Und fürs Gourmet-Restaurant war damals noch ewige Warteliste und wurde das nix. Und da habe ich mich dann bei Matthias Buchholz im First Floor, ich weiß nicht, ob der da was sagt, das war damals eine ganz große Nummer.
Okay. Auch in Berlin?
Mhm. Der war der einzige 18-Punkte-Koch. Damals hat man ja nicht in Hauben, sondern noch in Punkte gesprochen in Deutschland. Da habe ich mich dann beworben und der war ziemlich, ne, G.I. Joe. Und da ging das los und dann war ich drin.
Geil.
Drin in der Mafia.
Ja, das war schon noch eine andere Zeit, oder?
Ja. Der Ton war ganz anders.
Wie war Berlin kulinarisch damals? Das interessiert mich, weil ich war anders. So 19 dort und da war Berlin so in Europa gerade so wow und alles hat geboomt. Und jetzt ist irgendwie so, der Ist-Zustand ist ein bisschen anderer.
Ja,
alle machen Schnitzel und Schweinsbraten auf einmal.
Irgendwie ist so, das merkst du ja selbst in der Branche, auch in Österreich oder im ganzen deutschsprachigen Raum, ist so ein bisschen die Top-Gastronomie unter Druck, sage ich mal, ne? Und da war, in Berlin war früher viel mehr Platz für Restaurants wie Smargot, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, am Brandenburger Tor, der extrem gut mit Gemüse kochen konnte. Es gab den Kolja Kleberg, es gab viele so Einsterne, die sehr, sehr gut waren und auch von vielen gut betuchten CEOs, sage ich auch jetzt mal, Lufthansa-Chef, sowas. Das wäre ja heute, wirst wahrscheinlich mit Farbbeuteln beworfen, wenn du da Dekadenz frönst, sage ich mal. Und heute muss immer alles Understatement in der Stadt sein. Hat sich halt viel geändert, der Lauf der Zeit, ne?
Das ist wirklich so. Ich war auch wahrscheinlich früher mehr Geschäftsessen, viel mehr. Das war nicht meine Zeit. Ich bin 95er, wenn man es kurz aufklären, bis 10 Jahre.
Ja, du hast viel mehr Mittagsessen gehabt. Es wurde auch viel mehr noch in Gourmet-Tempels gepilgert. Das haben auch Leute sich abends mehr getroffen, ne? Also jetzt in dem Niveau.
Das glaube ich absolut. Und es ist einfach öfters passiert, oder? Man ist öfters gut essen gegangen.
Ja, aber auch noch sehr, sehr betucht. Viel mit Tischdecken, viel mit Oberkellner, so den Pinguin-Service verneigen, viel mit Fliegelkrawatte. Wer hat heute noch einen fetten Anzug an und frönt zu dem krassen Service.
Ich beim Opa.
Ja. Die Opa sind ja auch noch alte Schule, wenn du
ja, aber das bist. War schön. Ich bin froh, dass ich die alte Schule gemacht habe, wirklich. Mhm. Anzug, das war schon cool immer. Mhm. Also im Anzug, Dreiteiler, wunderschönen. Aber das steht hat sich auch sehr, ein bisschen geändert, weil ich war jetzt im Sommer dort und hab mir das auch ein bisschen leger angegangen, weil es halt einfach auch im Anzug im Sommer einfach nicht leibend ist. Mhm. Es schaut trotzdem super aus, sie sind so top gekleidet, die Service-MitarbeiterInnen. Aber halt nicht mehr unbedingt, muss jetzt nicht der Anzug sein. Mhm. Aber ich habe ihn gern tragen, irgendwie witzigerweise.
Ja, es gibt auch Leute, denen das sehr gut steht, das soll ja nicht am Anzug festgezogen sein, aber ich glaube, die Spitzengastronomie hat sich auch ein bisschen entschlackt, sie ist nicht mehr so etepetete, auch die junge Generation, auch wenn Leute heute, sage ich mal, 25, 30 sind, öfter gut essen gehen können, das auch wollen heute mehr entertained werden, wenn jetzt hier in Wien das Mats und Sohn, was wir beide, glaube ich, sehr feiern, was wir beide sehr mögen.
Kennen und schätzen.
Stell dir das Restaurant bitte vor 15, 20 Jahren vor, das wäre unmöglich gewesen.
Na, ja. Es ist ja jetzt immer noch bei manchen in der Kritik, aber der Erfolg gibt ihnen absolut recht und ich vergönne sie ihnen auch von Herzen.
Ja.
Das ist wirklich cool, es ist einfach verrückt, wie du sagst. Aber du nimmst auch dieses Sternessen, was du sagst, mit Tischdecken, Anzug und so, du machst es ein bisschen nahbarer. Mhm. Ich glaube, dass sich die Branche auch geändert hat, dass erfolgreiche Leute nicht immer im Anzug rumlaufen. Auf der anderen Seite auch. Also der erfolgreiche Gast, der sich das leisten möchte und kann, der ist jetzt nicht auch unbedingt den ganzen Tag mit dem Anzug und verdient sein Geld nicht im Anzug.
Ja.
das hat sich natürlich sehr gewandelt. Für manche positiv, manche negativ. Muss ja mit der Zeit aufgehen. Mhm. Ich glaube, bei euch ist es ja auch sehr zeitgemäß, oder? Würde ich behaupten jetzt einfach.
Wir versuchen es.
Wir versuchen es alle immer. At least we tried. Von Berlin dann, da ging es dann weiter, aber in den Süden Deutschlands auch.
Zum legendären Heinz Winkler.
Genau. Wie war das?
Wild.
Wild. Also von Berlin zu Heinz Winkler, war das ein direkter Wechsel, Berlin zu Heinz Winkler?
Ja.
Cool. Das ist halt sehr konträr.
Hab meine Sachen genommen, alles in den Mietwagen gepackt, weiß ich nicht, das war ein Opel Astra Kombi, den ich mir gemietet habe. Da habe ich alles reingestopft, der hatte auch ein Personalhaus, hab mein Personalzimmer gehabt und das war halt, würde heute gar nicht mehr gehen, 120 Sitzplätze mittags, abends, 7 Tage die Woche, riesen à la carte Karte, 3 Menüs. Da war richtig Rambazamba, das war, bist du
der. Das glaube ich, also da schießt du schon. Wie viele Leute wart ihr in der Küche?
Ah, waren schon einige. Ich glaube, auf dem Gartenmarschier allein waren wir 4, also sicher 25 Leute.
Ja, brauchst du, also am Ende Minimum. Des Tages brauchst du es auch.
Ja, ja, ja. War jeder Posten doppelt besetzt und mit Lehrlingen und ganz arg, also eine ganz andere Zeit. Ne? Kannst du dir so circa vorstellen, wie der im Tantris gearbeitet haben muss, auch die Gäste, das war schon cool. Und halt ein ganz, ganz...
So was gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Also fast, würde ich sagen, fast gar nicht mehr.
Wie meinst du?
So ist Winkler, so wie du sagst, 120 Leute, à la carte, Vollkass. Das gibt's ganz wenig, also ist gar nicht mehr fast. In einem deutschsprachigen Raum fallen mir wenige Sachen ein, die das noch so machen.
Nein.
Steirek zum Mittag kannst du halt à la carte noch essen, Vollgas, die geben sich auch. Ordentlich, finde ich, volles Programm auf den Mittagabend gehen wir. Mhm. Oberau ging auch immer noch à la carte. Das war auch wild, muss ich sagen. Also für mich im Service ist es nicht so, aber.
Ja, die Mitarbeiter musst du halt finden. Das ist die Frage, die Menge der Mitarbeiter, dann musst du die Mitarbeiter auch finden.
In der Qualität, ja.
In der Qualität, weil das zu koordinieren, Menü und à la carte und so viele Handgriffe, da musst du als Mitarbeiter schon auf Zack sein. Ne? Das wird halt immer schwieriger, das Niveau halt auch zu halten. Ne?
Ja, ich glaube, die Mitarbeiter-Situation kommen wir später zurück. Das ist, glaube ich, ein ganz ein schönes gesellschaftliches, sozialgesellschaftliches Thema, was jeder Branche betrifft. Und ja, ich glaube, da haben wir beide ganz gute Meinungen dazu. Mhm. Wie lange warst du beim Winkler?
Knappes Jahr. Da habe ich dann den Silvio Nicole kennengelernt.
Ja.
Der hat mich dann mit an den Wörthersee genommen.
Wo hast du ihn kennengelernt?
Im Winkler? Beim Winkler.
Der hat auch dort gearbeitet?
Genau, er ist vom Wohlfahrt gekommen und sollte beim Winkler kurz reinschnuppern, weil der Winkler dann Ritz-Carlton in Moskau eröffnet hat. Und da sollte es ein Heinz-Winkler-Restaurant geben. Und irgendwie gab es da die Connection mit dem GM, der eine Wohlfahrt kannte. Und dann sollte er beim Winkler reinschnuppern, dann ist das Projekt nichts geworden. Und dann hat Silvio über drei Ecken dann die Möglichkeit gekriegt, im Schloss Felden das zu machen. Und dann hat er mich dann mitgenommen. Da war ich erst mal in Österreich.
War geil. Aber wir waren Felden. Also ich finde es ja eine lustige Reise von Berlin, also von Thüringen nach Berlin, gedanced, dann kackelt und dann nach Bayern, ins konservative Bayern, noch konservativer damals, wie es jetzt ist. Und dann halt nach Felden halt irgendwie zu. Also bist du immer Wien immer näher gekommen.
Ja.
Also es war ja nicht aufgelegt, dass du nach Wien mal gehst. Weil das sind die ganzen Wiener, sitzen ja auch in Felden im Sommer zumindest.
Ja, aber das war eigentlich nie so mein Gedanke. Ich habe da auch nie mehr an Wien gedacht oder irgendwas. Ich wollte eigentlich immer nur meine Technik verfeinern. Ich wollte was lernen, ich wollte meinen Lebenslauf. Also ich war schon sehr karrierebedacht und hatte auch immer Glück. Ne? Glück gehört da mit dem Leben auch immer dazu. Beim Silvio war dann, wie gesagt, in Felden eine Neueröffnung im Schloss Felden. Und im Nachhinein, deswegen hat mir das geholfen, jetzt wo ich mein eigenes Restaurant gemacht habe. Wenn du schon mal Neueröffnung, ist es halt etwas anderes, wenn du ein Restaurant öffnest, als wenn du in fertige Strukturen kommst. Das Restaurant gibt es seit 10 Jahren, seit 20 Jahren. Wenn du es neu aufmachst, diese Drucksituation, dieses, habe ich die Tür richtig geplant? Wo steht der Weinkühler? Weil in jedem Restaurant gibt es so Kleinigkeiten, wo du denkst, warum hat das wer eigentlich dahin gebaut? In jedem Restaurant, auch du als Sommelier wirst es bestätigen können, warum steht der Sumpf jetzt nicht 5 Meter weiter vorne, das würde es mir einfacher machen.
Ja.
Und da musst du, wenn du ein Restaurant aufmachst und wenig Platz hast, geht da schon viel Hirnschmalz rein, weil du es ja nicht verbocken kannst. Ne?
Ja.
Und da hatte ich halt Glück, da habe ich beim Silvio aufgemacht.
Durftest du da immer mit kommunizieren und auch mitplanen, Vollgas?
Ja, in Felden war ich auch noch junger Bub, da war ich schon Chef der Party, aber da habe ich nichts jetzt groß mitgeplant. Schon der Gartenmaschine, das war gerade so im
Aber du hast gesehen, was auch falsch laufen kann.
Genau. Dann habe ich das Gleiche nochmal beim Christian Jürgens gemacht. Der hat ja auch die Küche geplant, wo er am Tegernsee das neu gemacht hat. Hier in dem wunderschönen Haus, wo wir stehen, bin ich ja gekommen, wo sie das Konzept komplett umgeschrieben haben und oben die Küche neu gemacht haben. Und da kannst du dich dann schon einbringen. Ne? Im Palais Coburg nochmal das Gleiche. Und das war schon wichtig. Also im Nachhinein auch Glück, dass ich das immer wusste, wie was wo geht, wie eine Küche gebaut wird, wie geplant wird, was das so circa kosten könnte. Foodkost hat mich schon immer interessiert.
Ja, das
weil Geldverbrechen, es gibt ja so... Die Winklerschiene, die können meistens alle gut rechnen. Und dann gibt es die Rausschmeißerschiene vom Harald Wohlfahrt, die es halt gelernt sind, den großen Mäzen dahinter zu haben. Foodkost 60-70% gib ihn.
Ja.
Und ich bin immer wieder fasziniert, auch bei jungen Köchen, die nachkommen und schon mal 2, 3 Stellen hatten, wie wenig Hausverstand die haben, was in Österreich ganz anders ist. Ne? Da gibt's ja die Obauers, den Reitbauer, die Döllerers, den Dorfer, die sind alle selbstständig. Ne? Die das sind gewachsene Familienstrukturen. Das ist in Österreich halt was ganz anderes. Auch Wirtshausfamilien, wo logischer Menschenverstand, du wirst dir zu Hause auch nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Und das ist eine ganz normale Rechnung. Und das habe ich gesehen, dass das immer wieder zu Verwürfnissen führt, weil du kannst nicht nur beim Steinbutt das Mittelstück rausschneiden und den Rest schmeißen. Erstmal ist es moralisch
machen, aber, ja, genau,
schwer vertretbar. Und auf der anderen Seite hast du ja nicht nur, wo wir gerade vorhin schon fast die Kurve schlagen wollten, du hast den Mitarbeitern eine Verantwortung. Du hast aber genauso eine Verantwortung, den nicht nur Kochen beizubringen, sondern auch wirtschaftlich den beizubringen, wie gehe ich mit der Kohle um, ne? Ja. Weil irgendwann bist du ein Koch, dann dreht dein Mercedes dir den Hahn zu, dann bist vielleicht 50, hast 2 Kinder schon, bist in der Stadt verwurzelt und dann stehst da.
Absolut.
Ist ja schon einigen
Köchen so. Das gibt's in Österreich weniger, gell? Mhm. Also so gesponserte Restaurants eher selten eigentlich.
Ja. Da gibt's schon welche?
Ja, natürlich gibt's welche.
Das Palais Coburg ist ja schon ein ganz klein wenig subventioniert und gesponsert.
Mathe schützt halt auch viel für die Gastronomie. Das Red Bull-Unternehmen investiert ja auch sehr, sehr viel in die Gastronomie.
Die schieben aber, was ich gehört habe, die schieben halt schon an. Ne? Die investieren viel in die Infrastruktur, in das Know-how, in das Aufbauen. Aber es muss dann schon unterm Strich auch was bringen, ne?
Ja, absolut, absolut. Ja, ich nehme jetzt mal das Icarus, ja. Gut. Ist schon einmalig und toll.
Ein geiles Konzept.
Unfassbar tolles Konzept, aber was auch ohne Red Bull so nicht umsetzbar wäre. Mhm. Also wenn du dir jeden Monat einen Gastkoch einladest,
wird eng.
Wird eng, ja. Bei Jürgens, wie war es bei Jürgens?
Spannend.
Aber es war auch nicht selbstfinanziert, oder?
Wenn man gerade drüber redet. Nee, nein, die Küchenchefs, soweit ich das überblicken kann, waren immer auch die Gesellschafter.
Okay.
Also der Wissler und Jürgens, wie ich es mal gehört habe, waren dann auch die Geschäftsführer von den jeweiligen Gourmet-Restaurants und hatten da schon auch die Verantwortung. Also war nicht, dass der Jürgens das Geld zum Fenster rausschmeißen durfte.
Du warst ja dann beim Jürgens 2 Jahre. Wie lange warst du beim Wissler?
Beim Wissler habe ich nur ein Praktikum gemacht.
Nur ein Praktikum.
Also da bin ich zum
so,
Jürgens.
Also die erste wirklich längere Zeit war so Felden 2 Jahre und Tegernsee dann 2 Jahre. Mhm. Ich finde es cool, weil wenn du 2 Jahre hast, kannst du auch ein bisschen was beeinflussen, finde ich, für den Betrieb. Im ersten Jahr bist du eigentlich nur am Lernen oder darfst dich so einleben überall, finde ich, im Service war das so. Und im zweiten Jahr darfst du dann mitgestalten und auch schon, weil du halt weißt, wie es ein bisschen läuft, weil du dich eingearbeitet hast. Und Jürgens hast du die Patisserie kaum geschmissen.
Nee, da war ich Poissonné. Und Saucier. Und andere mit dir auch noch. Genau.
Bleibst du
3 mal. Posten habe ich geschafft.
Ja. Cool. Wie war's mit Christian?
Ich kam sehr gut mit ihm klar.
Ja.
Mein sehr eigen, hat auch viel abgekriegt. Alles, was medial auf ihn eingeprasselt ist, ist ja nach mir passiert. Was ich nur so intern von Leuten gehört habe, die da auch gearbeitet haben, dass da nicht jeder hätte mitgemacht, in dieses Horn rein zu pusten. Er ist ganz eigen, ist eine andere Schule. Aber nichtsdestotrotz habe ich bei ihm schon sehr, sehr viel auch gelernt. Und ich habe selten einen Koch gesehen, der von sich auch so viel abverlangt, ne? Der nicht nur redet, sondern der auch täglich mit drin steht und schon Gas gegeben hat. Also es war schon eine getriebene, vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren, also 240 linke Spur hält halt und nicht dauer jeder Angestellte aus. Aber es war halt seine Gangart, ne?
Ja. Von dort ging es dann finally nach Wien. Mhm. Also Felden, Bayern, wieder zurück Bayern.
Kurzer Abstecher noch nach Osnabrück zum Thomas Bühner.
Okay, was heißt kurz?
9 Monate.
9 Monate, okay, das ist zumindest.
Da hat man beim Jürgens jemanden, der hat gesagt, wenn du dich mal ausruhen möchtest auf 2-Sterne-Niveau, gehst du dann halt dahin. Und da war halt genau das andere Beispiel, was glaube ich auch mal sein muss, dass du das halt auch siehst. Ne? War ein sehr, sehr reicher Typ, der das Restaurant gesponsert hat.
Ja.
Da waren wir unendlich viele Köche für unendlich wenig Gäste. Und das war dann die andere Seite der Medaille. Und da hat's
aber halt, hast du dann effektiv auch weniger gearbeitet?
Schon, ja. Nicht übermäßig weniger. Aber schon deutlich weniger. Aber die Stimmung war dann halt auch dementsprechend. Ich glaube, das ist so wie Stadtangestellte oder wie Lehrer, die mehr wissen dann irgendwann nicht, wie gut sie es haben und sind halt nur noch am Jammern. Und das war mir dann halt einfach zu wenig dort. Und auch vom Geldverschwendung war mir das zu krass einfach. Ich habe viel davon nicht verstanden, ne? Warum ich jetzt den Steinbutt Mittelstücken rausschneide, den Rest Personal mache, weil du musst es ja irgendwann dann auch vertreten. Und was passiert, das wissen wir alle, ne?
Ja, Geldhand zugedreht. Ja, und dann ging es ins Palais Coburg.
Mhm. Das war irre.
Was war das für ein Jahr? Du musst vielleicht 10 gewesen sein oder so.
Genau. Da ist dann der Christian Petz gegangen. Silvio hat das übernommen und dann wurde das Gourmet-Restaurant geplant.
Aber lässig, mit 25 Sous-Chef.
Ja. War sehr gut.
Toll. Also, glaube auch, perfekter Zeitpunkt, oder?
Mhm.
Also, du hast ja auch eine Lehre gemacht. Findest du, dass das ein richtiger Schritt gewesen ist?
Wie meinst du?
Die Lehre, weil ja eine Lehre zu machen und somit gleich in die Arbeitswelt zu starten.
Ich finde
wahrscheinlich
das
dann auch 15, oder?
Ich finde es sehr, sehr gut.
Ja, ich habe es nämlich auch gemacht, eine Lehre gemacht und ich finde es auch super.
Naja, gut, du kannst jetzt mit 15 nicht sagen, wenn ich dann Leute mal reden höre, dass sie schon mit 8 Jahren davon geträumt haben, Koch zu werden. Da kriege ich den Brechreiz. Also ich hatte auch mit 15 nicht die Ambition, mal ein guter Koch zu werden, sondern machst du irgendeinen Job und ich glaube, durch Vorbilder und Menschen, die vor dir gearbeitet haben, und es muss ja nicht immer nur positiv sein, auch durch Negative. Heute habe ich immer das Gefühl, dass auch das Negative so abgeschottet wird, weil ich glaube, vom Negativen lernst du viel mehr als vom Positiven.
Ja.
Nimmst viel mehr Selbstreflexion mit, wenn du dazu in der Lage bist.
Und wenn es im Balance steht, also nur negativ kommt, bringt dich auch nicht weiter.
Nee, ich habe schon
deine Highlights auch.
Schon Gas gegeben und hatte natürlich auch Glück, also dass ich den Silvio beim Winkler kennengelernt habe, dass er mir in Felden vertraut hat, dass er hier im Palais Coburg mich hat viel machen lassen. Das hat ja auch was mit Glück zu tun, ne?
Was ich mich frage ist, jetzt hast du da immer überall, das ist ja alles Sterne-Gastronomie. Ich habe zum Beispiel immer dann andere Herausforderungen gesucht in andere Felder der Gastronomie. Also ich war dann irgendwie im Wirtshaus, im Gasthaus gelernt, habe dann auch die Skihütte gemacht, habe dann irgendwie auch in Berlin gearbeitet, in einer Weinbar, in der Weinbar, habe dann irgendwie ein eigenes Pop-Up gemacht und bin dann zu den Oberhaus. Es waren immer so alles so konträre Sachen, die mich dann immer sehr gechallenged haben. Wie ist das so bei Wechseln innerhalb eines Fine Dinings in der Küche? Hat dich das dann schon herausgefordert immer, wenn du jetzt von Wissler zu Jürgens wechselst, beides 3 Sterne, Jürgens haben es auch 3 Sterne, glaube ich, gleichzeitig, oder? Ist es dann so fast Gewohnheit schon, weil du weißt schon ganz genau, was passiert, oder ist es dann immer wieder so eine neue Herausforderung?
Erstmal habe ich auch in einem Wirtshaus, in einem einfachen Restaurant gelernt. In Berlin habe ich im Adlon in der Brasserie gearbeitet.
Ja.
Und dann sage ich mal, arbeitest dich nach oben. Und mir war es immer wichtig, und das sage ich auch zu den Köchen, dass Wanderjahre sehr, sehr wichtig sind. Bis du dann irgendwo mal eine Chef de Party oder Sous-Chef-Position hast, dann musst du auch mal zeigen können, dass du lange irgendwo arbeitest. Ich glaube aber nicht, desto trotz, mich haben auch Küchen abgeschreckt, wo bei Charlotten die Häutchen dazwischen rausgezogen wurden und dann aus den einzelnen Häutchen Bruno ausgeschnitten werden. Ich denke mir dann immer bei diesen Handgriffen, irgendjemand muss das bezahlen. Wenn ich dann auch Streberteller sehe, die dann nach oben gezüchtet sind, jetzt bin ich ja auch Geschäftsmann nebenbei auch, es muss jemand bezahlen. Und ich sage ja, bei einem Positiven oder Negativen, das eine ist für 10 Gäste perfekt zu kochen, das andere ist für 40 Gäste mit der gleichen Köcheranzahl gut kochen zu können. Das ist die hohe Kunst, ne?
Ja, wie viel beeinflusst den Geschmack auch am Ende des Tages?
Du steckst eh alles zusammen im Mund und ich bin halt immer wieder fasziniert, weil ich jetzt auch mehr den Kontakt zu den Gästen suche, wie wenig die auf so einen Firlefanz schauen. Sie wollen was Gutes trinken, was sehr Gutes, wollen sich wie zu Hause fühlen und wollen halt auch qualitativ was Gutes essen. Das habe ich schon das Gefühl, ne?
Und es bricht wieder ab auf das Einfachste, was immer mal war. Gut essen, gut trinken.
Ja.
Weil es ja oft so oft verkopft wurde.
Und wir haben das ja angefangen mit dem Storytelling. Wenn das ohne das Storytelling nicht schmeckt, hast du ein Riesenproblem.
Absolut.
Und vielleicht explodiert, das ist meine Sicht der Dinge, vielleicht explodiert er in einer anderen Hauptstadt in Deutschland vielleicht gerade einfach die Blase, weil wir es zu hoch gezüchtet haben. Die Karotte, wenn ich 5-mal drüber rede, was die für eine Wertigkeit hat, das interessiert 90% der Gäste, interessiert diesen Quack-Quack nicht.
Ja, vor allem, wenn sie viel Geld dafür bezahlen.
Genau. Und der Gast ist nicht dumm. Sie sind schon bereit, Geld für einen schönen Abend zu bezahlen, aber für einen Gast bleibt eine Karotte, weil er die selbst täglich im Supermarkt kaufen kann, hart gesagt.
Oder im Glück sogar im eigenen Garten ziehen kann.
Richtig.
Ah, das sind wir ein bisschen abgebogen, aber von meiner Frage her, hat dich das dann gechallenged, wenn du innerhalb so wechselst? Weil du aber wahrscheinlich verschiedene Posten dann immer gearbeitet hast. Die Sous-Chef-Stelle war dann schon im Palais Coburg so die nächste Challenge, oder?
Ja, ist ein ganz anderer Karrierestep. Da bist du dann nicht mehr für den eigenen Posten zuständig, da bist du ja dann zuständig, alle Posten unter Kontrolle zu halten. Und da hatte ich auch einen großen Einflussbereich, was neue Gerichte angeht und Speisen kreieren und so weiter. Ne?
Ja.
Das hat mich schon gechallenged.
Wie lange gab es das schon? Wie lange hat da schon das Video gekocht hat?
Na, wir sind da gemeinschaftlich hin. Wir haben das also gemeinschaftlich das Projekt aufgebaut. Wir haben die Küche ausgesucht. Wir haben, wo steht der Herd? Da wurde die ganze Küche, wo jetzt das Gourmet-Restaurant ist, wurde alles neu geplant. Alle neue Kühlungen rein, neue Herdplatten rein, alles. Das ganze Restaurant wurde ihm ja auf dem Leib geschneidert und da war eine große Aufbauphase, ne?
Ja, das glaube ich.
War sehr spannend.
Super spannend sogar. Was war dann euer größter Erfolg in den 5 Jahren oder was war deiner? Ich frage jetzt mal dich, was war deiner, nicht eurer?
Das machst du ja stellvertretend und der Erfolg von jemandem, wenn du dahinter stehst, ist ja deiner genauso
mit. Da meine ich aber, ich erinnere dich, was war?
Ach, Koch des Jahres, 2 Sterne direkt, Volley auf Anhieb, Rolling Pin, Koch des Jahres, alles mögliche, es kam ja gleich alles auf einmal.
Ja, so ein Restaurant aufzusperren und dann auch auf 2 Sterne attackieren, Das ist schon, also der Wahnsinn auch, oder? Mhm. Also habt schon auch richtig rein investiert und aber fast wie beim Sport, oder?
Ja, es ist immer so, was du seriös und mit viel Input betreibst, kommt da irgendwann auch was raus. Ne? Ja. Das ist ja die logische Konsequenz.
Du bist nach 5 Jahren aber dann deine erste Chefstelle angetreten. Mhm. In dem Haus.
Richtig.
2015 war das?
Ja.
Küchenchef im Loft. War das auch eine ganz neue Challenge oder war das, war die Küche dann auch wieder zum Planen? Oder?
Ja, tatsächlich.
Fabi. Yeah. Fabi, der Küchenplaner.
Da haben sie auch die Küche umgebaut und wollten ein neues Konzept. Es war ja vorher der Antoine Westermann, der 3 Sterne aus dem Elsass, hat da das Patronat gehabt. Da gab es ja auch die wildesten Geschichten, dass die Leute unten an der Lobby nicht reingelassen wurden und dies, das, alles Mögliche. Ne? Und da siehst du, dass es mir auch wieder zugutekommt mit Restaurants mit 120 Sitzplätzen beim Winkler gearbeitet haben, weil da oben in der Bude, weiß ich noch, hat man an einem Abend mal 180 Gäste. Da kannst du dir vorstellen. Ne? Das hat schon ordentlich gebrannt.
Ja, das glaube ich.
Hatte auch 7 Tage die Woche offen, mittags und abends, Frühstücksbuffet, Bankettbereich und dafür war ich ja alles, für alles zuständig.
Ja.
War dann mehr oder weniger Küchendirektor, Küchenchef, nennen wie du es möchtest. Und hab da auch, glaube ich, ganz gute Zahlen hingelegt. Kannst du mal rüber zum Management gehen und kannst mal fragen, ob du die Zahlen von früher sehen kannst. Also ja. Ich weiß nur, dass sie mit den Zahlen sehr zufrieden waren.
Ja, aber und wie viel hast du investiert dafür? Wie viel Energie?
Wie meinst du?
Ja, wie viel Energie du investierst, wie viel Zeit?
Viel zu
viel. Ich kann sagen, wenn ich mir das anhöre, dann klingt das ja nach...
Ja, erstmal bin ich nicht
deine, Freundin, gell, ist jetzt nicht verheiratet?
Na doch, ist meine Frau.
Deine Frau, hattest du die damals auch schon? Oder hattet ihr euch damals schon?
Ja, ja, die habe ich schon sehr, sehr lange. Wir kennen uns
seitdem... Hatte ich die damals gesehen?
Sonntags schon.
Sonntags schon, ja.
Also erstmal muss man dazu sagen, ich habe die beste Frau auf der ganzen Welt. Ohne jemanden an deiner Seite, der dich das machen lässt und auch respektiert, was du tust. Also erstmal liebe ich meine Frau, die steht an Position 1, aber sie weiß auch genau, dass ich ohne den ganzen Irrsinn nicht funktionieren könnte. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn du mir den Job wegnimmst und ich um 17 Uhr oder 18 Uhr nach Hause kommen würde, mich dann auf die Couch setze, Chips fresse und Serien gucken müsste, ich würde durchdrehen. Nach einem halben Jahr würde ich explodieren.
Wenn sie den Irrsinn nicht in die Küche gibt, dann hätte sie ihn zu Hause
quasi. Genau, deswegen lässt sie mich da machen und da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass sie so tolerant ist, weil deswegen funktioniert unsere Ehe auch so gut.
Ja, was macht deine Frau beruflich?
Die hat ein Modegeschäft hier in Wien. Ah. Also wenn du dich mal vernünftig ankleiden willst, gebe ich dir ihre Adresse.
Willst du jetzt einfach sagen mit deinen weißen Tennissocken, dass ich schlecht angezogen bin?
Deutsch, jetzt darf man das. Das ist Mode, mein Freund.
Nein. Passt Jogginghosen auch, oder?
Alter, jetzt hörst du aber auf. Nein, niemals. Das macht Stefan Martin oder das mache ich nicht, ne? Liebe Grüße, mein Freund.
Du hast geschlossene Schuhe an.
Sowieso.
Bei dem Wetter, ganz klassisch.
Nein, und dann habe ich hier halt das auch fast 2 Jahre gemacht. Und das hat mich schon immer interessiert. Und dadurch, dass ich das hier gemacht habe, wo man mit den Zahlen noch umgehen konnte, hat mir das wieder ein bisschen Rüstzeug gegeben, ne? Wo du auch was machen musst. Irgendwie habe ich immer Glück mit Sommeliers. Da war ja der Steve damals hier, der Steve Breitzke.
Ja.
Weil ich liebe ja Sommeliers, wir können ja auch ganz gut miteinander.
Ja, du hast ja auch immer sehr gute Sommeliers.
Ja, ich sag ja, ich habe ja immer
Glück. Also ich kann so beurteilen, seitdem ich dich kenne, aber immer sehr gute Leute um dich.
Und dann habe ich hier von heute auf morgen gekündigt, weil mir das zu viel war, bin nach Hause gekommen und zu meiner Frau gesagt, so, ich habe keinen Job mehr. Ich gesagt, was ist, völlig irre. Ne? Und dann habe ich durch Glück das Restaurant gefunden, wo ich jetzt...
Was war denn der Vorteil?
Eine schäbige Pizzeria.
Cool.
Stand leer. Und dann habe ich mich da verwirklicht. Und jetzt sitzen wir hier.
Aber wie bist du auf diese Pizzeria gekommen? Hast du da in Wien, ist ja keine kleine Stadt Wien, es ist sehr komprimiert, aber es ist ja trotzdem eine Millionenstadt. Also von, wie du sagst, schäbigen Pizzerien oder einfachen anderen Lokalen gibt es ja wie Sand am Meer irgendwelche Locations. Wie bist du auf die Location gekommen? Wie findet man als Selbstständiger oder als Koch oder Sommelier, wenn man ein Lokal aufmachen will, so eine Location?
Ja, sind wir wieder beim Thema, ne? Glück gehört im Leben immer dazu. Das kann man provozieren oder es kommt einem halt bewusst entgegen. Mhm. Das Lokal, wo ich selbstständig bin, gehört dem Onkel meiner Frau schon seit über 40 Jahren. Das stand dann 3 Jahre leer. Und er hat gesagt, na, schaust dir an, wirst halt Pizzakoch, ne?
Ja.
Und bin dann rein in die Bude und dachte, um Gottes Willen. Ne? Wenn, dann musst du einmal alles rausreißen. Also ich habe auch überlegt, ob ich was Einfaches mache, irgendwie so Bistronomik oder wirklich so Daily Food irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, na, es wird nichts. Ja. Fühle mich nicht unwohl, wenn, dann muss ich schon Gas geben, ne? Und hat auch immer eigentlich den Kontakt zum Simon Schubert, den hatte ich ja immer, das ist ein guter Freund von mir.
Ja.
Und da konnte ich den irgendwie von Anfang an gleich begeistern und der hat ja dann auch so ein Stück mit Motivation gegeben, hat auch viel mit investiert und viel mitgemacht, ne? Ich sage ja, ich hatte immer Glück, auch mit Mitarbeitern gehört Glück genauso dazu.
Ja, ich glaube, du kannst nur so gut sein, wie dein Team auch gut ist.
Ja.
Am Ende des Tages, also weil alles alleine schaffst du so und so nicht und brauchst einfach gute Leute um dich und denen musst du auch gut
können. Die musst du auch führen können, ne? Denen musst du vertrauen können und jetzt versuche ich halt Und da ist meine Quote schon sehr, sehr hoch, weil mich das halt angekotzt hat. Ich versuche schon, den Arbeitsumgang moderat zu halten und vor allem in die Leute das Richtige reinzupflanzen. Am liebsten möchte ich, dass jeder, der bei mir war, sich danach selbstständig machen kann. Ich versuche schon sehr gute Löhne zu zahlen, aber ich versuche ihn auch beizubringen, weil ich das leider auch immer wieder entdecke, wenn ich auch irgendwo essen gehe, wie wenig Gastronomen über gewisse Schritte nachdenken. Und dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit meiner geliebten Frau mal essen gehe, weil die hat mit dem ganzen Käse nichts zu tun und die stellt sich ganz andere Fragen als wir beide. Die fragt sich dann, warum hat der Kellner keine sauberen Fingernägel? Warum sind dem seine Schuhe dreckig? Hast gerochen wie der Typ fährt?
Ja.
Und genau auf solche Sachen, da sind Frauen ganz sensibel drauf. Ja, na klar muss das Essen schmecken.
Warum steht diese hässliche Vase da?
Aber es sind Sachen, die gehören für das Gesamtkonzept schon dazu. Sollte auch diese Schwellenangst nicht sein, weil es kommen ja zu uns nicht nur Leute, die 30 Mal im Jahr Sterne fressen gehen, sondern es kommen auch Leute, die verbringen ihren Hochzeitstag und gehen das erste Mal, sage ich jetzt, auf dem Niveau essen.
Und dann darf es auch nicht zu casual sein.
Weiß ich nicht. Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, dass sie von eingeschüchtert sind. Ja. Durch Tischdecken, durch riesen Besteckarmada, durch eine Sprache, die das Homie spricht, wo du denkst, okay, jetzt bin ich falsch abgebogen, jetzt bin ich im Lateinkurs. Sondern es geht um Essen und Trinken und den Leuten in einer coolen Atmosphäre einen schönen Abend zu bereiten. Du hast ja auch ein wenig mit den Regeln gebrochen beim Opa, weil man kennt ja deinen Umgangston in diesem steifen, konservativen Haus. Einen netten, gepflegten Umgangston. Dafür warst du ja bekannt. Kann ich dir jetzt auch schon stehender sagen. Und das ist den Leuten halt wichtig, dass du normal kommunizierst und ihnen einen schönen Abend bereitest. Weißt du, wie oft ich mit meinen Köchen einen Wickel habe, dass jemand à la minute Allergien hat und meine Köche dann toben? Sag ich, na, was soll ich machen? Soll ich ihn jetzt rausschmeißen? Soll ich auf das Geld jetzt scheißen?
Ja.
Mach's.
Ja, mach's.
Aber. Oder wenn als Sommelier jemand Wachau bestellt, das ist ja auch so rotes Tuch für die junge Sommelerie-Szene. Okay. Wenn einer Hirzberger oder Knoll bestellt, das ist ja, wie wenn du das Thema AfD ansprichst.
Ich glaube, das pendelt sich im Endeffekt ja auch wieder ein.
Man will ja als Junge ein bisschen provokant sein gerne mal und ich glaube, dass die große Klassik, wenn nicht ohne Grund die große Klassik ist.
Danke.
Aber wegen dem darf es ganz andere Sachen nebenbei auch geben und so Balance.
Leben und leben lassen.
Ja, und Balance braucht es halt einfach. Ob es jeder auf der Karte haben muss, weiß ich nicht. Ich würde mal, wenn ich ein Restaurant hätte, würde ich mir so gut wie es geht alte Knolls holen, weil das ist ein Erlebnis. Hey, wow. Also knollenreif, pfoh. Also kannst du ja sagen, was du willst, aber wenn du jemanden hinstellst und er sagt, das ist nicht gut, ja, okay. Oder dann findest du nicht gut, aber es ist halt trotzdem schon eine klasse. Anderer Stil vielleicht. Und
es muss unterm Strich schmecken.
Ja. Der Kunde muss zahlen wollen und muss wieder zahlen wollen.
Ja.
Auch du kannst schon ein bisschen Philosophie auch schon einfach reinbringen und deine eigene Handschrift geben. Aber es muss nicht immer alles das andere ausschließen. Aber es muss natürlich auch Orte geben, das ist auch okay so. Also in einer Rumpa wäre ein Knoll einfach, würde mich verwundern. Aber mich wahrscheinlich noch viel weniger wie andere. Also mir wäre es...
Ich würde ihn trinken.
Mir wäre es egal sogar. Aber das ist halt dann einfach Philosophie-Thema, weil man halt gerne ab und zu ein bisschen Philosophie hat und darauf pocht, dass das so sein muss. Vielleicht ja. Ab und zu. Ist ja auch okay. In einer Stadt muss man sich auch ab und zu mal klar positionieren. Darum machen ja auch die besten Pizzerien nur Pizza und nicht ein Schnitzel noch dazu.
Mhm.
Und vielleicht noch einen Burger. Aber gibt's ja auch genug davon.
Ja.
Einfach mal alles mitzunehmen. Und wie lang war denn die Vorbereitungszeit zum eigenen Restaurant? Wenn man stellt sich das ja gerne mal immer romantisch vor, so ich mach mal ein Restaurant auf, ja mach mal auf und machst das dann auf. So.
Das ist gar nicht romantisch.
Nein, das wollte ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass es romantisch ist. Das ist schon taffe Vorbereitungszeit auch.
Na, die Vorbereitungszeit, das geht eigentlich schon. Also als wir uns dann einig wurden, also ich zahle auch ganz normal Miete, ich krieg das nicht geschenkt,
ja.
War die Kompromisse von dem Onkel meiner Frau, dass ich halt selbst mit Hand anlege, ne? Weil hätte er mir nicht sagen müssen. Ich bin auch handwerklich, glaube ich, sehr, sehr geschickt, außer bei Elektrik, da lasse ich die Finger von. Aber so Spachteln, Stämmen und da schäme ich mich nicht. Das mache ich auch gerne. Und es hat mich auch bereichert. Und dann war die Kompromisse, dass ich halt selbst mit Hand anlege. Und bei jedem, die kennst ja die Gurtbögen, die ich habe. Übrigens das älteste Haus in der Mollertgasse. Habe ich jeden einzelnen Gurtbogen selbst freigestemmt und war halt mit dabei und habe das halt gemacht. Das spart natürlich irrsinnig viel Geld. Ne? Dementsprechend war die Summe, die ich bei der Bank aufnehmen musste, geringer. Und ich kannte nochmal jede Ecke. Ne? Ich wusste genau, wo was ist. Es verzögert sich was. Beim Küchenbauer genau das Gleiche. Habe jemanden genommen, der noch klein und aufstrebend war und mir da auch preislich ein bisschen entgegengekommen bin. Und letzten Endes ist es halt nur Edelstahl, was du einbringen musst. Und deswegen versuche ich auch mal kostendeckend zu arbeiten und habe meinen Kredit in einer Drittel der Zeit abgestottert, in den ich abstottern wollte. Ja. Und bin jetzt mit nicht mal 40 schuldenfrei. Eine Sache, auf die ich schon sehr stolz bin, ne? Weil unterm Strich muss ich Geld verdienen. Ne?
Ja, vor allem mit 40 zu sagen, im Endeffekt quasi in 5 Jahren schuldenfrei. Nach 5 Jahren. Ja. Also ich rechne, ich habe jetzt mal 5 Jahre mal so ausgesagt. Wo ich schon länger offen
war. War nach 4 Jahren schuldenfrei.
Ja, noch besser. Und es waren auch noch die Corona-Zeiten.
Genau. Du
hast gute Corona-Hilfen gekriegt, ne?
Ja, ich sag ja, alle die, Österreich war sehr gut gefördert, aber das war ja, hatte was ganz anderes damit zu tun.
Das war jetzt einfach nur ein Seitenhieb,
Entschuldigung. Alles gut.
Auf meine schlechte Kleidung.
Deine Kleidung ist eh super, aber du bist halt kein Trendsetter. Das haben wir beide schon festgestellt.
Eben die große Klassik.
Sehr gut.
Seidenhalstuch.
Ah, doch. Das ist leibend, das gefällt mir.
Ja, schau.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist super.
Du bist ja für deine Küche, finde ich, durfte ja auch schon ein paar Mal essen gehen bei dir. Ich finde es immer sehr, sehr puristisch. Mhm. Sehr pur. Also nur 2-3 Komponenten eigentlich immer im Teller. Wo kam dieser Stil her? Wieso? Weshalb? Oder das ist eine dumme Fragestellung jetzt, ich weiß nicht. Aber ich finde es immer sehr, sehr pur und sehr, sehr, das ist, was es sein soll, oder was es laut deiner Meinung sein soll, und das darf man auch schmecken und das schmeckt man auch, weil es doch sehr produktorientiert ist. Also das ist, legt den vollen Fokus auf das Produkt, was da liegt, und das muss gar nicht überwürzt oder 7 Komponenten am Teller haben mit 7 Tüpfel.
Ja, ist eine Charakterfrage, ne? Hier im Sofitel oder im Palais Coburg haben wir auch noch viel Garnitur, viel Punktchen, viel sich ausprobieren, laut sein, auffällig durch Garnituren. Aber erstmal sind wir wieder beim Thema, es geht um die Wirtschaftlichkeit. Muss jemand herstellen, die ganzen Tüpfeln, ja, und Kräuterchen? Und dann die letzte endliche Frage, wo ich mal einen Inspektor gefragt habe, wie das denn, mit dem hatte ich ein sehr, sehr gutes Gespräch, da ging es so darum, ob ich dann einen Stern bekomme, also nicht, ob ich ihn bekomme, sondern ich wusste, dass es einer ist, und hat sich auch zu erkennen gegeben, und den habe ich dann halt, kennst ja meine Art, ich bin ja auch wie du relativ schnell geradeaus, und habe ihn dann halt so mal gefragt, ob das einen Ausschlag gibt, ob man mehr oder weniger Garnitur hat, sagt dann, naja, ganz im Gegenteil, also da habe ich schon so reduziert gekocht, je mehr drauf ist, desto mehr muss es ja abgeschmeckt sein.
Ne? Das hat, ich finde das, weil du gerade gefragt hast, du hast so direkt gefragt, ich finde das direkte Fragen ab und zu viel besser, als wenn du irgendwie nur vermutest.
Ja.
Also es ist ja kein Angriff gegen den Michelin, sondern du hast ihn nur gefragt, hey, was macht da mehr Unterschied?
Nichtsdestotrotz wollte ich halt mal, weil ich die Möglichkeit habe, wie viel wird über Michelin geredet, und keiner weiß es aber eigentlich. Es ist so ein Mysterium.
Du frag.
Wir haben ja schon reduziert gekocht, weil ich wusste, dass ich das so haben möchte in meinem eigenen Lokal. Weil erstmal musste ich das am Anfang mit 2 Köchen ohne Spüler am Teller bringen, ohne irgendwie da groß mich zu verrenken.
Mit wie vielen Leuten hast du angefangen?
Mit 2.
Also du und 2 weitere.
Genau. Und dann im Service halt Stefan und Simon. Und da geht's ja darum, dann trotzdem Geschmack auf den Teller zu machen, ohne dir die Finger zu brechen, ohne noch 5 Köche zu haben. Und da musst du gezwungenermaßen wirtschaftlich reduziert sein. Aber das hat ja Heinz Winkler schon immer gemacht. Christian Jürgens hat auch so gekocht. Und dann irgendwann haben wir ihn so hochgezüchtet, noch mehr Tellerarrangement, weil wir geglaubt haben, durch Sergio Herrmann beeinflusst, es muss einfach noch mehr auf den Teller drauf, es muss überladen sein. Aber letzten Endes lenkt es den Gast ja nur ab. Und je einfacher du kochst, desto klarer ist es verständlich für den Gast, wie du vielleicht auch beurteilen kannst. Aber dementsprechend ist die Fallhöhe natürlich auch größer, wenn ich nur ein Stück Fisch, Beilage und Soße habe, muss alles schon sehr, sehr gut sein.
In der Einfachkeit liegt oft die Schwierigkeit.
Mhm. Sehr, sehr schwierig ist das. Das Weglassen ist sehr schwierig.
Die 3 Komponenten müssen dann halt pfeifen.
Mhm. Und so machen wir das. Ich hoffe, dass wir auch da eine gute DNA und Tellersprache gefunden haben, dass man erkennt, dass es unsere Teller sind. Ja, und da haben wir unseren Stil gefunden, glaube ich. Damit fühle ich mich wohl und das passt. Da erinnern wir uns jedes Mal dran. Also ich nehme sicher 2-mal im Jahr meinen Businessplan zur Hand und überlege mir, warum ich das gemacht habe, damit man ja nicht abdriftet. Und da geht's auch darum, die ganzen Köche mitzunehmen und nicht durchzudrehen. Und auch beim Wein nicht zu viel zu erklären, die Leute tot zu machen mit Informationen. Ne?
Ja. Oder komplexe Sachen vielleicht auch einfacher zu erklären.
Ja.
Hast du, wenn du schon von Produkten redest, das ist ja entweder Philosophie-Thema auch oft sehr viel regional, das ist ja immer mehr geworden auch. Mir ist bei dir in der Küche aufgefallen, also du kochst auch gerne mit mehr Meeresfrüchten und Meeresfischen. Ich liebe das und ich finde die Qualität auch top. Merkst du, dass die Gäste das auch wahnsinnig gerne annehmen, dass sie sagen, du, ich lass mir gerne eine Forelle erklären, aber eine Forelle ist niemals ein Steinbutt?
Ja, ich glaube, du musst den Spagat schaffen. Ne? Erstmal finde ich, hat Österreich, und das merke ich so die letzten 4-5 Jahre, vielleicht ist es mir vorher auch nicht aufgefallen, hat produkttechnisch schon nochmal richtig Gas gegeben. Die ganzen Gemüsebauern, Milchprodukte, der Domaine de Wachter-Typ, der sein Kapaun und Geflügel macht, die geben alle schon richtig Gas. Aber für mich reicht das nicht. Ich habe gerne in einem Menü auch mal eine Langustine, ein Steinbutt, einen kroatischen Seeigel. Für uns zählt nur die Kompromisse, wo kommt das beste Produkt her?
Ja.
Früher hast du ja gesagt, es muss Ludemer handgeangelt aus der Bretagne sein. Jetzt haben wir so einen wahnsinnigen Kroaten, der uns das aus Schibernik besorgt. Ich glaube, du hast den auch schon mal gegessen, den Ludemer aus Schibernik.
Ja.
Der handgeangelt ist, Ikajime getötet, also alles, was halt gerade geht. Und das merkst du beim Produkt, merkst du es. Das sind vielleicht 2%, das sind Gastronomen und Top-Leute, die sich auskennen, aber für den Rest ist es halt einfach ein geiler Fisch.
Ja.
Fertig. Ich weiche deinen Fragen immer so aus, ja, und die Leute finden es schon geil, dass es auch mal wieder ein Steinbutt gibt, eine Langustine. Das mögen die schon ganz gerne.
Schön, dass du selber merkst, dass du meine Fragen ausweichst. So geil. Selbsterkenntnis, jawohl, jetzt kommen wir ins Gespräch endlich. Ja, das sagen sie sicher. Am Ende des Tages weiß ich auch, welcher Gast beim Umbauer gern Bordeaux gesoffen hat und den ich dann jetzt nicht einreden muss, dass er ein Burgunder trinken muss. Mhm. Weil er wollte halt Bordeaux trinken. Ja, ist okay, dann trinken wir halt Fischak durch. Ist auch okay. Schmeckt er auch. Und der wagt es halt. Da gibt's Geld aus und sagt halt, er möchte dafür was das haben. Oder wenn er die Möglichkeit auszuwählen, ist das Schöne auch in Wien. Du kannst dich ja auch ein bisschen klar positionieren und spielen, wo du hinessen gehst. Die ist ja kein Einheitsbrei.
Zum Glück.
Das ist ja das Schöne, meine ich ja. Du kannst ja wirklich sagen, Basti, ich habe jetzt Bock auf sehr puristische, finde ich oft, Gemüseküche auch und auch leichter Fisch, Süßwasserfisch, gehst du, finde ich, immer zum Heinz. Mhm. Also wenn du es mehr Show und intensiver haben willst, gehst du zum Lucky. Ganz viele Handgriffe finde ich immer beim Constantin Filippo. Da sind immer, wow, die Teller schauen immer sehr, sehr detailliert aus. Oder du gehst ins Tieren. Dann gibt es auch noch einige andere, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwie... Im Großen und
Ganzen. Wien ist groß, Wien ist vielfältig, Wien ist bunt, das passt, das ist gut. Gastronomisch haben wir schon einiges drauf.
Ja. Was heißt, hast du ein Lieblingslokal eigentlich in Wien?
Im Top-Bereich Marz und Sohn, aber ansonsten findest du mich sehr, sehr häufig im Mochi, das mag ich schon sehr gerne.
Das ist geil.
Liebe ich sehr.
Ja. Das ist, die Bubble bleibt immer die gleiche.
Ja, aber das, da muss man auch mal raus aus der Bubble. Also ich bin auch ganz froh, dass meine Frau nicht in der Gastro ist.
Das ist super wichtig.
Gespräche führe als Gastronomie, ne?
Ja, es gibt auch mehr. Sie isst ja trotzdem gerne.
Na, absolut.
Ja, aber du redest halt am Tisch halt über was anderes vielleicht einmal zum guten Essen.
Ja.
Wie lange fährst du schon Rennrad? Wann hast du mit dem angefangen? Du fährst ja nicht nur ein bisschen Rennrad, so wie jeder in seiner Midlife-Crisis, sondern du fährst ja...
Corona, im zweiten Lockdown.
Dann hast du erst angefangen?
Hm.
Ich auch. Aber ich zieh's nicht so durch wie du.
Mein Schwiegervater fährt ja schon seit über 20 Jahren, der hat ja schon immer ein Rennrad.
Und deine Frau ist vorher auch schon gefahren?
Ja, die hat das als, der Schwiegervater. Die Frau hat mit mir zusammen angefangen. Meine Frau hat sich zuerst das Fahrrad gekauft und ich habe es mir 3 Wochen später gekauft. Und dann bin ich halt voll eingekippt. Und ich liebe es.
Ja, auf Instagram seid ihr jetzt auf sehr vielen Urlauben. Ganz viele
Radler. Wir kombinieren das, wir schauen, wo kann man gute Radstrecken fahren. Jetzt im Urlaub waren wir Slowenien, Italien, Schweiz. Ne, da haben wir uns so, in der Schweiz musst hin. Das Rennrad Eldorado. Ja. Ich find's geiler als Mallorca. Die ganzen Pässe zu fahren, den Nofenpass rauf und dann den Furka-Pass mit diesem bekannten Hotel.
Ja, fährst du da viel Serpentinen aber, oder?
Ich bin Bergfahrer.
Ja.
Ich habe auch 8 Kilo abgenommen in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Also Muskelmasse verloren. Ja. Und ich liebe das. Radfahren ist den Schweinehund, du kämpfst nur gegen dich.
Ich bin in
Salzburg. Ich dir nicht erzählen.
Ich kenne ja auch Berge.
Aber wenn's 3 Stunden nur bergauf, du quälst dich eigentlich. Das ist so paradox, aber es hat so viele Parallelen mit der Gastronomie. Eigentlich hast du keinen Bock, weil es dir am Arsch geht.
Ja.
Aber wenn es dann oben bist oder wenn es den Glücksmoment hast, denkst du dir, geil, die Schinderei hat sich gelohnt.
Ja, einfach das Runterfetzen.
Ja, das mache ich, seitdem ich mich auf...
Ja, geht's dir gut. Ich habe sie angesprochen im ersten Podcast, glaube ich. Ja, sicher habe ich es angesprochen, dass sie so geschmissen hat.
Na schau, mein Finger ist immer noch, siehst du?
Ja, ich sehe die Schwellung.
Ja, ist also immer noch. So ein fetter Kapselriss und seitdem... merke ich den Finger eigentlich um. Seitdem fahre ich sicher 10 km/h langsamer bergab.
Und also halt immer bergab fahren, einfach ins Schlagloch und da hat's
dich. Ich habe es nicht gesehen und dann hat's mich mit über 50 km/h einmal komplett um den Asphalt gestreut. Und habe halt komplett mit den Fingern die ganze Energie absorbiert und dann waren alle Fingerkuppen weggerissen.
Ja, anders jetzt kannst du sagen, hey, super, dass du auf die Hände gefallen bist und nicht am Kopf.
Ja, mega Glück, also.
Aber du brauchst halt deine Hände auch, ne?
Also das waren die geschissensten 2 Wochen meines Lebens. Ich hatte Gummihandschuhe an und habe mir dann von meiner Frau im Geschäft noch schnell Winterhandschuhe, die sie noch hatte, aus Leder drüber. Und dann nochmal Gummihandschuhe. Erstmal hat's auf die Wunden gedrückt wie Sau. Was soll ich sagen? Ich mach's Lokal jetzt direkt nach 5 Tagen frei, mach ich's Lokal zu. Der wirtschaftliche Super-GAU. Und dann hab halt wie ein Vollidiot da versucht, Lamm zu filetieren und es war schon sehr spannend.
Boah, ja, das glaube ich. Und bist du froh, wenn du gesund bist.
Ja, also, da weißt du aber, wie wichtig Gesundheit ist. Seitdem fährt sich nicht mehr so arg runter. Es passiert jedem Radfahrer irgendwann mal.
Ja, aber es wäre idiotisch, wenn du jetzt dann alles, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie. Oder idiotisch. Ist irgendwie schade. Du hast hingearbeitet oder wo du jetzt bist und das ist ja auch nicht geschenkt worden, ganz im Gegenteil. Und dann fast beim Bergabfahren, fast beim Rennradl, also im Endeffekt ungeschützt, weil der Helm ja eh schön und gut, aber da rennst du dich beim Rennradlfahren.
Ja, wer hat das mal so schön gesagt? Ein bekannter Rennradfahrer hat gesagt, wie wenn du in der Badehose Motorrad fährst, ungefähr so.
Ja, es ist wahrscheinlich. Ja, schön, dass es gut ausgegangen ist. Und geil, ist Rennrad als Ausgleich und vor allem so Urlaubsreisen, das ist sicher nice. Vor allem du kommst du wahrscheinlich aus dem Urlaub dann wieder topfit zurück.
Ja.
Und wie schmeckt der Wein nach so 3 Stunden Bergetappen?
Man verträgst nicht viel.
Dann bist du gleich rauschig.
Also Hunger hast, da kannst essen wie ein Scheunendrescher, aber trinken verträgst nichts. So nach 2, 3 Gläsern bin ich schon...
Und zum Glück kommt jetzt der Winter.
Merke ich das sofort.
Da geht's vielleicht mal wieder.
Ja.
Und da müssen die 2, 3 Gläser aber gut sein.
Ja.
Ja, weil ich kann nur 2, 3 Gläser trinken, weil ich bin dann rauschig. Ich brauche jetzt was Ordentliches. Ich muss noch ganz kurz jetzt aufs Restaurant zurückkommen auch. Du haltest dein Team ja sehr, sehr lange. Mir kommt vor, ich treffe immer die gleichen Leute wieder in der Küche.
Schön, wenn das so vorkommt.
Ist das so?
Ja, die wichtigen Leute versuche ich schon immer. Also ich versuche generell, Leute zu halten. Ich versuche auch, das ist meine große Achillesferse, Leuten treu zu sein, genauso wie ich treu bin zu Leuten.
Aber wie bezeichnest du Treue im Arbeitsverhältnis?
Ich bin nicht perfekt.
Oder definierst du es? Entschuldigung.
Ich bin nicht perfekt und Mitarbeiter sind es bei Weitem auch nicht. Wir haben das vorhin mal kurz angerissen, dass ich jetzt 20% mehr Sozialpädagoge bin. Weißt, wie viele Probleme die Mitarbeiter heute aktiv mit auf Arbeit nehmen? Aktiv am Kollegen das auslassen. Und meine Aufgabe ist es, das immer wegzubügeln. Ich versuche das immer Außenstehenden, die nicht in der Gastronomie zu arbeiten. Früher beim Jürgens war das so, der Chef ist zur Arbeit gekommen und alle haben erstmal, hab 8 Stellungen. Der eine hat dem Chef einen Kaffee geholt und haben versucht, den Chef mal zu besänftigen. Heute ist es genau andersrum. Heute komme ich zur Arbeit, greife erstmal jeden auf die Schulter und wie geht's dir? Hast gut geschlafen? Ist zu Hause alles? Passt alles? Du musst tierisch aufpassen, dass die untereinander alle nicht durchdrehen. Und dann, wie sie sich gegenseitig behaken, denkst du, oder, das passiert jetzt nicht gerade. Du merkst halt oft, dass dieses Zwischenmenschliche so leidet und du sagst, hey, pass auf, lass es doch untereinander. Wir arbeiten doch zielgerichtet an der einen Geschichte.
Ja.
Und wenn ein Mitarbeiter mal eine schlechte Phase hat, weil gerade irgendwas zu Hause ist und er gerade die anderen Leute tierisch abfuckt, früher hättest du halt gesagt, danke, next. Jetzt versuche ich schon mit den Leuten zu arbeiten. Ihnen sagen, das ist gerade passiert, bitte arbeite dann, bitte mach das und das. Musst du.
Okay.
Weil letzten Endes interessiert ihn.
Also es ist schon viel Zeit, die ihr verbringt, oder? Du hast in dem Restaurant auch schon nicht wenige Restaurantzeiten. Du hast Montag bis Freitag offen am
Abend. Ja, schon viel.
Und mittags, nicht jeden Tag, aber...
Montag ist mittags zu, ansonsten Dienstag bis Freitag.
Also sind 9 Service die Woche.
Mhm.
Ist schon knackig, schon viel, fordert auch viel, finde ich. Also ich finde Service immer, Servicezeit ist Servicezeit, ne? Du weißt ja, wie die Entwicklung hingeht, wenn du haben 4 Tage oder 4 Service die Woche.
Ja, es geht darum, aber auch ob du jetzt die Köche nimmst, die Köche zu beschützen, weil manchmal sind sie dann zu überambitioniert und wollen jeden Tag alles jeden Tag frisch machen, aber es geht nicht immer.
Ja.
Alles jeden Tag Futzelkram. Genauso musst du dann halt auch aufpassen, dass mein Restaurant, das haben Stefan und Simon perfekt vorgelebt, die haben die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt mit 2 Service-Mitarbeitern. Na, Stefan hat nicht ganz gerechnet, wir haben nicht maximal 36 Gäste, sondern maximal 30 Gäste. Klar ist das sportlich, aber ich habe immer gesagt, ich bezahle lieber 2 vernünftige Menschen als 4 Schimpansen.
Ja.
Weil es geht ja dann immer, jeder möchte was verdienen und ich bezahle lieber 2 Leute sehr gut. Und die müssen dann auch in dem Fenster gut arbeiten, weil ich sehe mich ja dann eher auch mal als Trainer und sage...
Effektivität, Produktivität.
Es ist wichtig.
Ist ein Teil, warum das österreichische Wirtschaftswachstum nach hinten gegangen ist, weil wir in der Produktivität schlechter werden. Wir hatten eine der größten Produktivitäten in Österreich und die haben wir jetzt gerade nicht mehr. Witzigerweise ist das so, auf das, was ich hier gerade ein bisschen warte, das klingt jetzt hart, aber es sind noch viele Betriebe noch am Leben, die durch Förderungen noch am Leben sind.
Gastro meinst du jetzt? Oder
ich spreche jetzt mal, weil wir über Gastronomie reden, auch über die Gastro und ich kann jetzt nur über die Gastro reden.
Mhm.
Und dass damit gerechnet wird, dass mehr Mitarbeiter wieder verfügbar sein werden am Markt. Weil es gibt noch zu viele Betriebe, die alle Mitarbeiter halten, weil die damit rechnen, dass es vielleicht wieder besser wird. Und dann haben sie Angst, dass sie keine Mitarbeiter mehr kriegen. Aber es lässt halt an der Produktivität nach. Wenn du im Restaurant bist und nur 3 Tische da sind, ist die Produktivität einfach nicht mehr gegeben.
Ja, die Leute halten auch einfach das Geld zusammen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass das nach den fetten Corona-Jahren jetzt gar nicht fördertechnisch, sondern die Leute waren ja in Österreich sehr mitfühlend und sind dann alle wieder essen gegangen, wie die Wahnsinnigen. Nachdem wir Corona aufgesperrt haben, das habe ich noch nie erlebt, wie die Viecher sind sie essen gegangen. Und dann halt Energiekrise und jetzt merkst du, dass der Konsum halt zurückgeht, weil sie alle Angst haben, weil sie gefühlt auf die nächste Krise warten.
Okay.
Sie warten irgendwie aufs nächste und ich bin immer sehr skeptisch als Geschäftsmann, gehst immer vom Worst Case aus, nicht vom Best Case.
Ja.
Und bis jetzt war 24 auch sehr, sehr gut. Aber du merkst, auch beim Konsumenten, die sind nicht mehr ganz so, weißt? Jetzt nehmen sie vielleicht eine Flasche anstatt 3. Jetzt kommen sie anstatt 8-mal im Jahr, weil wir ja häufig das Menü wechseln, 4-mal.
Ja.
Gar nicht, weil sie das bewusst machen, sondern einfach, weil sie schon irgendwie auf die nächste Krise lauern.
Ja, aber
gefühlt ist es ja auch so, wenn er
ehrlich ist. Ja, gefühlt jammert aber auch jeder.
Ja, selbst schuld.
Geht's meine Katze von? Die ganze Zeit jammern. Bitte. Ja, ist halt so. Dann gib halt mehr Gas. Ja, wie beim Rennrad fahren.
Wenn wir ehrlich sind, geht's uns doch allen sehr, sehr gut.
Und absolut. Ich weiß nicht, ob negative Stimmung auch daher kommt, dass jeder alles schlechter redet, wie es ist.
Mhm. Ja, aber es ist halt die Frage, was du auch zulässt. Das sehe ich bei mir im Betrieb auch immer, wenn du dann irgendwo, ich gebe ein Beispiel, wenn du halt permanent die Diskussion hast, die ja vor einem Jahr am absoluten Höhepunkt war, die auch wieder aus der Berliner Ecke kam, wenn du nur über 4 Tage Woche den ganzen Tag redest und wie es noch einfacher geht und wie es noch einfacher geht und noch weniger Arbeit und noch mehr Freizeit, ich beschäftige mich lieber, wo kriege ich den allerbesten Steinbutt vom Markt her? Wie kann ich es jetzt machen, dass ich in meinem Menü Perigord-Trüffel einarbeiten muss und nicht Sommertrüffel? Den Unterschied kennen auch die wenigsten. Ja. Wie kriege ich es hin, dass ich im nächsten Monat weißen Trüffel verarbeiten kann, dass es finanziell ausgeht? Ich möchte über perfekte Sachen haben. Ich will eine geile Weinkarte haben. Über sowas denke ich nach. Ja. Ich will eine Weinkarte aufblättern und möchte denken, was sind das für Gaskranke hier? Was ist mit denen los? Hm. Das sind Themen, die mich beschäftigen. Wenn ich die ganze Zeit immer nur mit negativen Sachen mich beschäftige und das auch bei den Mitarbeitern zulasse, dann diskutierst du über nichts anderes mehr. Meine Herangehensweise. Und wenn du mit Leuten sprichst, die gerade nicht im aktuellen Business sind, die sehen dann halt die positiven Sachen. Wochenende zu. Ich habe 3 Wochen im Winter zu, 3 Wochen im Sommer, Weihnachten zu. Man muss ja nicht immer nur negativ über die Branche reden. Okay. Und wenn einer im Restaurant mal so richtig ausflippt, wenn du den richtig glücklich gemacht hast, du kennst das Gefühl.
Ja.
Wenn sie dir kurz das Gefühl geben, dass du ihr Leben gerettet hast, dann fühlst du dich, glaube ich, schon wie so ein Kinderart. Das ist ein Gefühl und das kannst du mit Geld nicht aufwiegen.
Ja, absolut.
Und dafür müssen wir arbeiten. Das macht Spaß und ich finde, den Beruf macht es genau deswegen so spannend, dass du auf den Moment hinarbeitest. Es geht nicht um das Monetäre, es geht nicht um Auszeichnung, es geht so Headshot, dass du so ein paar Leute am Abend so richtig wegfeierst.
Ja, das stimmt schon.
Und die dir dann noch sagen, da gibt's Gäste, die können dir Gerichte erzählen, von denen weiß ich gar nichts mehr. Ja. Wir haben vor 2 Jahren das Gericht, da erinnere ich mich heute noch dran. Ein geileres Lob gibt's nicht.
Na.
Und je reduzierter du es machst, desto besser kannst du dich dran erinnern.
Ich finde, das schönste Kompliment ist immer, oder das schönste ist immer, wenn die Leute scheinbar wahnsinnig viel Geld ausgeben bei dir, aber das nie das Thema war. Und nicht, wenn das Geld egal war, sondern weil sie so eine gute Zeit hatten.
Mhm. Was habe ich bekommen dafür?
Mach mal. Mhm. Mach mal einfach.
Aber das Geld diskutierst du ja nur, wenn du enttäuscht wurdest. In einem Restaurant.
Das stimmt.
Ja, aber es gibt auch eine oder andere guten Sachen. Ich beschäftige mich gerne mit den guten Sachen. Wenn ich zum Beispiel, mein Lieblingsort ist ja in New York. Ich finde, jeder österreichische und deutsche Gastronom muss nicht dort gearbeitet haben, aber sollte wenigstens mal essen gewesen sein.
Ja, wo gehst du da am liebsten hin?
Na, Cesar Ramirez finde ich schon ein richtiger Banger. Der gibt schon richtig Gas.
Ja, was ist das für ein Restaurant?
Der hat vorher das, wo dann Max Nadmesnik jetzt ist, gemacht und hat sich jetzt wieder selbstständig gemacht.
Okay.
Und das Lebaner, da feiere ich auch schwer. Weil nämlich auch so eine Gastrokrankheit in Österreich und Deutschland, dass wir einfach kein Gas geben können. Im Lebaner, da habe ich mit meiner Frau, waren wir vor 6 Jahren essen, haben den letzten Tisch über die Katja Scharnagel gekriegt. Ja? Der habe ich noch geschrieben, weil online alles ausreserviert war. Dachte, das gibt's ja nicht. Auch Sitzplätze 150. Und habe um 22.30 Uhr den letzten Tisch gekriegt. Das dritte Seat-In. Und meine Frau hat mich fast gesteinigt. Ich gehe ja nicht um 22:30 essen, bist du wahnsinnig. Ich sag, bitte für mich, komm, ich hab keinen anderen.
Wo ist du hin?
Da müssen wir hin. Ich sag, beiß jetzt in den sauren Apfel, ich geh dafür morgen mit dir zum Pilates, was der geben und nehmen. Und dann war ich dort, 22.30 Uhr, 1 Stunde 5 Minuten, vom Amisbusch bis zum Petitfour, mit Weinbegleitung. Rums. Und das sind Sachen, da wirst du halt nicht gelangweilt, weißt du, es geht gleich vorwärts, es ist schnell, es ist zackig, ich mag diesen Speed. Ich hasse es 5 Stunden im Restaurant.
Ich finde immer so, es kommt darauf an, ob du dir Zeit nehmen möchtest oder nicht. Der Rudi ist auch so, der Oberrudi. Also, wenn ich das sage, abrufen, und wenn der das nicht eingeschenkt, dann habe ich grob gesagt den Arsch offen. Weil da steht das Essen dann gleich da. Die sind so flott. Und ich werde gar nicht gefragt ab und so. Kann auch sein.
Da stellt sich mir die Frage, und diesen Blickwinkel meine ich aber, ich weiß, dass Sommeliers immer ein ganz, ganz großes Problem haben, wenn Wein nach dem Essen eingeschenkt wird. Ihr Sommeliers seht das immer, also gar nicht ihr Sommeliers, wir Gastronomen sehen das immer als Höchststrafe. Frag meine Frau, ob die das interessiert.
Das ist ja vollkommen egal.
Wenn der Wein dann schon zeitnah kommt, kann das auch mal passieren. Es geht darum, ob ich dann am Gast rumwichse und sage so laut, dass es die Gäste halt mitkriegen, weil jetzt war der Chef schon wieder viel zu schnell.
Ach so, das ist jetzt, weißt du, das ist ja schon mal ganz was anderes, weil das ist Etikette. Also Etikette ist schon was ganz anderes. Du redest ja nicht die Küche schlecht vom Gast. Also das ist ein Team. Du kannst ja nicht die andere Abteilung schlecht reden.
Aber du
das
weißt, ist ein ganz anderes Erlebnis. Du weißt, was ich sagen möchte.
Ja, ja, logisch.
Das sind genau
die. Du musst dann einfach nehmen. Du musst mit allem einfach nehmen und umgehen können. Einen guten Gastgeber macht ja aus, dass nicht alles so läuft, sondern muss er trotzdem damit arbeiten. Dann hast du diesen fixen Matchplan den ganzen Abend und meinst so, so machen wir das. Jetzt ist der Unterschied ja auch zur Küche vielleicht, dass du im Service ja nicht einen, du kannst ja keinen fixen Plan haben, weil dann hat der das oder der das. In der Küche kann es sein, du ratterst das Menü runter und es ist durchgerattert. Aber wir im Service haben dann das Problem ist dazukommen, das Problem. Stopp! Wir brauchen Pause zwischen dem Gang, weil die wollen irgendwie und die Flasche trinken. Da muss jeder mitarbeiten. Die Küche zum Glück auch, wenn sie mit mir arbeitet. Das macht sie ja dann gerne, weil du weißt ja, aus Geschäftsmann auch, wenn sich's rechnet, macht es ja gerne. Aber ja, na, ich glaube, dass die Gäste ganz viele Sachen gar nicht so wahrnehmen, die wir manchmal wahrnehmen. Also es gibt ja nicht nur Kochen und Wein, es gibt ja viel mehr im Leben, ja. Zum Glück. Was hast du gern für Musik?
Boah, alles von bis. Gerade habe ich eine Country-Phase. Hör ich sehr gerne, das beruhigt mich.
Hm? Ja, es ist super fein. Ich höre im Auto immer Ö1, also.
Auch okay. Na, Podcast höre ich okay. Auch sehr gerne.
Wirklich?
Ja.
Du hörst dann uns alles auch?
Von uns dann hörst du auch
ja, aus, ja, sicher. Wahnsinn, muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, das tue ich eh, natürlich. Nein, ich rede frei raus. Hey, Fabi, wir reden jetzt ja schon eine Stunde. Ich genieße es sehr mit dir, wir könnten auch noch weiterreden. Der Champagner ist großartig, er schmeckt uns fantastisch und beflügelt uns noch beim Reden. Ich würde von dir gern, du isst ja wahnsinnig gerne und trinkst gerne. Ich möchte von dir wissen, was dein Lieblingslokal ist. Wo gehst du gern essen hin?
Ja, die zwei geilsten Restaurants im letzten Jahr, das war der Nico Romito im Reale, so 2 Stunden von Rom weg ist das. Okay. Das hat mir die Anna Burkhardt empfohlen, das hat und war so ein bisschen bei den Foodies gehypt, das war mega.
Was ist das dann für Küchenstil?
Ganz reduziert. Also wenn du glaubst, wir sind reduziert, dann fahr dorthin, dann weißt du, was reduziert ist.
Ja, aber auch vom besten Produkt, weißt du, oder?
Vom Geschmack, also alles perfekt. So, und er hat eine Tomate, da war dehydrierte Melone drauf, Oliventapenade, ein bisschen spicy, alles spicy gekocht, ganz reduziert, war mega. Und Bruno Verge in Paris, das hat mich auch kaputt gemacht. Ja. Das waren so die zwei geilsten Restaurants in letzter Zeit. Ich liebe Restaurants, ich liebe Weinkarten, das ist, ja. Mach das gern.
Habt ihr alle zugehört? Nach Paris, nach Rom. Also in die Nähe von Rom, zumindest 2 Stunden von Rom.
Ich mag einfach so Tipps, wenn du auch von Gästen oder anderen Leuten Tipps kriegst. Und dann lohnt sich das halt, wenn du 2 Stunden zu dem Nico Romito mit dem Mietwagen denkst, ah, jetzt ist die Straße gleich zu Ende, wo bin ich hier eigentlich? Und dann fährst du dort vorne in dieses Eldorado und dann siehst du das Restaurant und dann weißt genau, warum die Leute ausflippen. Mega, ja. Ganz eigene Tellersprache, ganz eigener Geschmack, ganz eigen eingerichtete Zimmer. So 90% vegan gekocht.
Okay. Vegan
und,
sogar.
Und vegan kannst du mir normalerweise, gell?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Hat mir wirklich gefallen. Auch gute Weinkarte, sehr italienisch natürlich angehaucht. Ja. Mega.
Was steht in Wien in nächster Zeit an? Falls du schon auf den Winter? Eher auf den Winter oder bist du eher so, wo sagst du zum Geschäft her, über Sommer oder Winter?
Ich nehme alles. Ich nehme so, wie es kommt.
Dann machen wir uns auf den Winter bereit und hoffen als Geschäftsmänner auf ein tolles 4. Quartal.
Ja, sowieso.
lieber Fabian, danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass du in Wien bist. Danke, dass du Wien bereicherst. Und Österreich damit natürlich auch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Bis in 2 Wochen, meine Lieben. Wir hören uns wieder freitags ab 11 Uhr. Bis ganz bald. Liebe Grüße aus dem So Vienna. Wir stoßen nochmal an mit Champagne Contour.